Ich habe heute folgenden Leittext. Daniel 12, der Vers 4. Und du, Daniel, verbirg diese Worte und versiegle dieses Buch auf die letzte Zeit. Viele werden es dann durchforschen und große Erkenntnis finden. Meine heutige Predigt, die trägt den Titel Berge versetzen. Und eigentlich würde ich euch jetzt sehr gerne fragen, was euch bei diesen Worten so durch den Kopf geht. Was das für euch eigentlich bedeutet, dieses Berge versetzen. Nun, wahrscheinlich käme ganz schnell mal auch die Antwort in der Art, tja, habe ich eigentlich noch nie erlebt, dass sowas wirklich passiert ist. Schön wär's ja, wenn ich es könnte. Dann wüsste ich doch wenigstens, dass ich genug Glauben habe. Meist haben wir ganz schnell den Text von Jesus im Kopf, wo er sagt, wenn ihr doch nur Glauben hättet wie ein Senfkorn, dann könntet ihr eben Berge versetzen. Genug Glauben? Ist Glauben denn messbar? Nun, wir beginnen am Anfang. Das Leben um und mit uns ist heute ja ziemlich komplex geworden, unruhig. Nichts ist mehr so richtig felsenfest. Wir haben alle das Gefühl, dass alles sehr schnelllebig geworden ist und damit eben auch nicht mehr wirklich fassbar. Wir alle kennen Begriffe wie Stress, ausgebrannt sein. Die Anforderungen steigen, egal wohin man schaut. Zeit ist so echter Mangelware geworden. Und wenn wir dann noch die Zeitungen oder irgendwelche anderen Medien aufschlagen, dann wird uns etwas anders ums Herz, weil eine Hiobsbotschaft die andere jagt. Die Welt scheint so ziemlich aus allen Fugen geraten zu sein. Nun, wo finden wir noch Halt? Ist da jemand oder vielleicht irgendetwas, das stabil und eben auch stabil bleibt? Gibt es etwas, das uns hilft, diese Zeit besser verstehen und auch irgendwie überhaupt noch einordnen zu können? Nun, als Christ bin ich heute immer dankbarer, dass Gott auch genau dafür Vorsorge getroffen hat, weil er ja schon immer gewusst hat, in welches Chaos diese Welt stürzen wird, wenn die Menschen sich eben nicht an seine Leitlinien, seine Leitplanken halten würden. Dafür genau ließ er ja die Bibel schreiben, damit wir Zugang haben zu seinem Wort, wenn alles um uns herum in die Brüche gehen wird. Zum Glück gibt es nebst allen anderen wichtigen Büchern in der Bibel eben auch die sogenannten prophetischen Bücher. Es sind wundervolle Bücher und für unsere Zeit unendlich wichtig. Auch Ellen G. White wies immer wieder darauf hin, dass wir forschen sollten. Es werden noch viele Wahrheiten ausgegraben werden, vor allem im Bereich der Stiftshütte und dem darin dargestellten Erlösungsplan und damit verbunden auch der Offenbarung. Und ich bin dankbar, dass wir heute einige Schritte weiter sind, dass Forschen sich gelohnt hat und gerade im Acker der Offenbarung echte Perlen gehoben werden konnten. Und je mehr diese Perlen gefunden werden, desto mehr erschließt sich für uns eine Fülle von Informationen genau über unsere Zeit. Satan ist ja nicht ganz untätig geblieben. Die Täuschungen, die er vorbereitet hat, die sind echt raffiniert. Und wenn wir uns nicht, wie die 10 Jungfrauen im Gleichnis, mit Öl ausrüsten, so stehen wir wahrscheinlich in großer Gefahr, am Schluss den Bräutigam ebenso wie sie zu verpassen. Wenn ihr es nachlesen möchtet, das Gleichnis steht in Matthäus 25, Vers 1. Nun, dieses Gleichnis sagt, dass die klugen Bräute vorgesorgt und sich mit Öl, also sprich mit dem Heiligen Geist, vor der Zeit hatten versorgen lassen. Die anderen wollten da dann noch ganz schnell einkaufen gehen, weil sich die Ankunft des Bräutigams ja verzögerte. Aber das ging nicht mehr. Es war zu spät. In Offenbarung 13, 17 stehen die berühmt, ja fast berüchtigten Verse, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Malzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Frage: Geht es wohl bei dieser Art Kaufen und Verkaufen wirklich darum, ob ich jetzt noch Milch und Bananen einkaufen kann irgendwo? Ich lasse das mal so stehen. Aber zurück zu unserer Zeit. Stellen wir uns doch das mal vor für uns. Jesus kommt und wir sind nicht dabei, weil wir trotz aller Warnlampen, die geleuchtet haben, die wir aber ganz gern mal übersehen haben und einfach keine Zeit hatten, uns auch noch mit der Bibel zu beschäftigen. Zu spät. Am Ziel vorbei. Wie oft ertappe ich mich doch selbst dabei, dass ich mir wieder für alles Zeit genommen habe, nur nicht für meine Beziehung mit dem Himmel. Satan setzt aber auch wirklich alles daran, uns von dem Buch der Bücher fernzuhalten. Er weiß logischerweise auch, warum. Er weiß, wenn wir das gründlich studieren, hat er einiges mehr zu tun. Das heißt, für ihn wird es praktisch unmöglich, uns von Christus wegzubringen. Für ihn daher ein absolut gefährliches Buch, da darin ja genau seine Schandtaten aufgelistet und vor allem aufgedeckt werden. Nun, ich beschäftige mich nun seit über 30 Jahren mit Daniel und Offenbarung. Seit 25 Jahren wirklich intensiv. Diese Bücher haben meinen Mann und mich damals in die Gemeinde gebracht. Und ich habe in diesen ganzen Jahren gemerkt, dass keine einzige Stunde, die ich damit verbracht habe, langweilig gewesen wäre oder mir nichts gebracht hätte. Keine Ahnung, wie viele Male ich sie schon gelesen habe. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur, dass ich für jedes Seminar, das ich heute geben darf, selbst immer am meisten profitiert habe. Immer neue Zusammenhänge sind mir dabei klar geworden. Immer wieder neue Lichtblicke sind entstanden und immer mehr habe ich von dieser unglaublichen, unvorstellbar großen Liebe Gottes zu seinen Geschöpfen erkennen können. Dieser allmächtige und gewaltige Gott liebt seine Geschöpfe so sehr, dass er vor Beginn der Menschheit einen Rettungsplan entworfen und wirklich keinen einzigen Weg ausgelassen hat, um sie an sich zu ziehen und endlich zu sich nach Hause zu holen. Ich denke mir oft, wieso tut er sich das bloß an? Wir Menschen sind so unglaublich stur und eingebildet, dass wir meinen, es gehe auch ohne ihn. Es ist wirklich nur mit seiner übergroßen Liebe zu erklären, wie er eben ja von sich selbst auch sagt, er sei die Liebe selbst in Person. Jeder andere hätte garantiert schon lange die Flinte ins Korn geworfen und sich gesagt, die sollen doch selber schauen, wo sie bleiben. Er macht das nicht. Und das Beste, er hat alles vorausgesehen und ließ es aufschreiben, und zwar in sein Testament. Genau dafür nämlich, für dieses Testament ist er gestorben und wir sind, wenn wir das denn wollen, seine Erben. Eigentlich ist es ja komisch. Wenn jemand gestorben ist, so warten die Erben doch meistens ganz ungeduldig auf die Testamentseröffnung. Was hat mir der Verstorbene wohl hinterlassen? Nun sind wir als Jesu Erben heute auch noch so ungeduldig. Dies als kleiner Einschub. Wieso aber hat Jesus alles aufschreiben lassen? Eben, damit wir wissen und erkennen können, in welchem Zustand die Welt und die Gemeinde, sprich seine Braut, kurz vor seiner Wiederkunft sich eben befinden. Aber auch und vor allem, dass er sie nie im Stich lässt. Er weiß genauestens Bescheid. Er hat den vollen Überblick und er hat alles bestens vorbereitet für die sichere Rettung aus all diesem Chaos. Was sagt er der letzten Gemeinde? Offenbarung 3, Vers 16. Zuerst, liest er uns die Leviten. Arm seid ihr, blind und bloß. Aber er zeigt auch gerade das Gegenmittel dafür. Gegen die Armut bietet er in Feuer geläutertes Gold zum Kauf an, gegen die Blindheit Augensalbe und gegen die Blöße das weiße Kleid. Und wo sollen wir das einkaufen? Beim himmlischen Kaufmann. Aufgepasst, es gibt noch einen anderen Kaufmann, der seine Ware auch anbietet. Täuschend ähnlich, aber sowas von gefälscht. Damit wir eben auf diesen nicht hereinfallen, schenkt er uns Erkenntnis, sprich eben die Augensalbe, die wir im letzten Buch der Bibel finden können und auch werden. Und dieses Buch ist tatsächlich alles andere als langweilig. Jesus ist einfach genial. Er weiß, wie seine Kitter ticken. Er weiß, wie er uns neugierig machen kann, wie er uns an der Sache halten kann, was wir denn eben brauchen in unserer Zeit. Die prophetischen Bücher sind voller Rätsel, zumindest wenn man es zum ersten Mal liest. Aber wenn man erstmal den Schlüssel dazu gefunden hat, kann man fast nicht mehr aufhören, diese Rätsel eben zu entziffern und lösen zu wollen. Nun, sehr gerne möchte ich heute jetzt eines dieser Rätsel mit euch zusammen auflösen. Dazu möchte ich jetzt eben diese gewissen Berge der Bibel etwas näher heranzoomen. Bestimmt habt ihr auch schon darüber gelesen. Es gibt ja so ganz verschiedene Hügel und Berge in der Bibel. Und ich wünschte mir manchmal, dass sie sprechen könnten. Sie hätten uns bestimmt viel darüber zu erzählen, was auf ihnen so alles passiert ist. Nun, jetzt Frage an euch alle. Welche Berge in der Bibel kommen euch ganz spontan jetzt in den Sinn? Bitte melden. Was für Berge gibt es in der Bibel? Sinai, Horeb, bitte, Ölberg, wichtiger Berg, Moria, Karmel, Golgatha, auch ein wichtiger Hügel, auf dem Wichtiges passiert ist. Interessant, der Berg Zion wurde noch nicht erwähnt. Spannend. Nun, das sind alles absolut reale Berge in der Bibel, wo sich wichtige Ereignisse abgespielt haben. Ich möchte heute aber genau den größten oder wichtigsten Berg der Bibel etwas näher heranbringen, nämlich den Berg Zion. Nun richtig, an Metern ist er bestimmt nicht der größte. Er ist nämlich gerade mal 765 Meter hoch. Ich war vor einigen Jahren in Israel und auch in Jerusalem und zugegebenermaßen, ich war ziemlich enttäuscht über diesen wunderschönen Berg. Der reale Berg Zion ist alles andere als speziell schön oder hoch. Es gibt darum herum einige, die ihn klar überragen. Die Höhe zeichnet ihn also nicht als etwas Besonderes aus und schön. Wir in der Schweiz haben so anderes zu bieten, oder? Aber wie kommt denn David bloß dazu, im Psalm 48, Vers 3 zu jubeln? Schön erhebt sich der Berg Zion, die ganze Erde freut sich an seinem Anblick. Der Berg Zion ist der heilige Berg. Dort steht die Stadt des großen Königs. Nun, wer die Stadt ist, muss ich nicht erklären, kann ja nur Jerusalem sein. Suchen wir also weiter. Warum bloß sagt David auch, es ist der heilige Berg? Joel 3, Vers 5. Es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Rettung sein, wie der Herr gesprochen hat, und unter den Übriggebliebenen, die der Herr berufen wird. Micha 4. Ich mache das Hinkende zu einem Rest und das Ermattete zu einer mächtigen Nation. Da wird der Herr König über sie sein auf dem Berg Zion, von da an bis in Ewigkeit. Offenbarung 14. Ich sah, siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Und auch noch Offenbarung 21, Vers 10. Er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Nun, aus diesen Texten lässt sich relativ einfach herauslesen, was Gott mit diesem Berg Zion aufzeigen möchte. Damit meint er nicht weniger als seine Wohnung. Hierher möchte er uns alle holen, endlich nach Hause zu ihm. Wie sagt er doch, hier habe ich euch Wohnungen bereitet. Und genau darum eben sieht Johannes in der Offenbarung die 144.000 auf dem Berg Zion stehen. Direkt bei Gott auf seinem heiligen Berg. Wir haben aber noch weitere interessante Texte über diesen Zion. Schauen wir uns die auch noch an. Psalm 99. Der Herr ist groß in Zion und erhaben über alle Völker. Jesaja 33. Der Herr ist erhaben, denn er wohnt in der Höhe. Er hat Zion mit Recht und Gerechtigkeit erfüllt. Jesaja 46, ich habe meine Gerechtigkeit nahegebracht, sie ist nicht ferne und mein Heil säumt nicht. Ich will zu Zion das Heil geben und in Israel meine Herrlichkeit. Psalm 36, deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht wie die große Tiefe. Hier wird etwas ganz Entscheidendes ausgesagt. Die Gerechtigkeit Gottes steht da wie ein Berg. Da, wo Gott wohnt, also in Zion, hier ist Gerechtigkeit oder anders gesagt eben Wahrheit zu Hause. Hier wohnt das Heil, unser Licht. Lüge und Finsternis haben hier absolut keinen Zugang mehr. Der Berg Gottes steht damit für die wahre Lehre, für die Gerechtigkeit, die eben nur Gott geben kann. Ich möchte noch weitere Texte lesen. Versucht mal bei euch einfach statt Berg eben Wahrheit oder die Lehre der Wahrheit einzusetzen. Dazu nehme ich Jesaja 2. Es wird zur letzten Zeit der Berg, oder eben jetzt Wahrheit, da des Herrenhaus ist, feststehen, höher als alle anderen Berge ringsherum. Eigentlich wissen wir es doch. Am Ende der Zeit wird Gott und seine Gerechtigkeit siegen. Seine Wahrheit, sein Berg, wird jede menschliche Wahrheit, oder anders gesagt, alle von Menschen ausgedachten Hügel und Berge oder eben menschliche Lehrgebäude weit überragen. Ein weiterer interessanter Text aus Psalm 125. Die auf den Herrn hoffen, werden nicht fallen, sondern ewig bleiben wie der Berg Zion. Wie um Jerusalem Berge sind, so ist der Herr um sein Volk her von nun an bis in Ewigkeit. Ist das nicht eine wunderbare Zusage, gerade für die letzte Zeit? Ich gehe mit euch noch weiter, und zwar zum Buch Daniel. Da kommt nämlich auch ein Berg vor, und zwar in Daniel 2, 44, 45. Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben, wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden vom Berg herunterkam, der Eisen, Kupfer, Ton, Silber und Gold zermalmte. Habt ihr euch auch schon gefragt, was denn das für ein Berg sein soll? Da löst sich ein Stein aber nicht von Menschenhand. Könnte es sich dabei eventuell um unseren Berg Zion handeln? Und der Stein, der zu einem ganzen Reich wird, sodass er die Erde ja ausfüllt, dementsprechend Jesu Gerechtigkeit und Wahrheit, vor der die ganze Erde mit ihren Falschbergen verschwinden muss? In diesem Zusammenhang ist es ja recht spannend, wenn man die uns wohlbekannte Statue der Weltreiche mal etwas genauer anschaut. Also stellen wir uns diese Szene mal real vor. Was passiert? Da rollt also ein Stein zu den Füßen dieser Statue. Diese kippt nun nicht einfach um auf ihr Gesicht oder von mir aus auch auf ihr Hinterteil, was ja eigentlich anzunehmen wäre, sondern was steht in Daniel 2, Vers 35? Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne. Und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, sodass er die ganze Welt füllte. Ist doch komisch, oder? Dieser eine Stein zermalmt alle Materialien und der Wind zerstreut sie so, dass man sie nicht mehr finden konnte. Macht das Sinn? Nicht wirklich, oder? Ich bin sicher, ihr seid mit mir einverstanden, wenn ich sage, dass die Weltreiche, die ja dargestellt werden, wie Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom, heute nicht mehr existieren. Also muss ich mich doch irgendwie fragen, wie es denn möglich sei, dass alle diese Weltreiche durch den besagten Stein am Ende der Zeit doch noch zerstört werden können. Was ist hier des Rätsels Lösung? Vielleicht stehen auch die Winde als Symbol für irgendetwas. Es ist der Wind, der die Reiche buchstäblich verweht. Nun, in jedem dieser Weltreiche wurden logischerweise Ideen geboren, Geistesströmungen, menschliche Ideologien oder Lehren. Schauen wir mal genauer hin. Was können wir aus diesen Weltreichen bis heute bei uns noch finden? Jetzt ist Geschichtsunterricht gefragt. Huh? Was denkt ihr, was haben wir heute noch aus Babylon bis auf heute? Habt ihr eine Idee? Was wurde in Babylon alles geboren? Ich sage nur, Imperialismus. Finden wir das heute noch? Also ich denke, wir haben so ab und zu mit so kleineren und größeren Imperialisten zu tun. Die Weltmachtsidee, die wurde bereits bei Nebukadnezar geboren. Oder natürlich auch die ganze Astronomie, wie wir sie heute kennen. Aber auch Astrologie. Medo-Persien, was haben wir von dort bis auf heute? Die ganze Esoterik, der Mystizismus, die Unfehlbarkeit, können wir in Daniel sehr gut nachlesen, haben wir doch bis heute. Oder habe ich? Sagt es, wenn ich falsch liege. Was haben wir aus Griechenland bis heute? Der ganze Hellenismus, Die ganze hellenistische Idee mit der unsterblichen Seele, die ganzen Philosophien. Und aus Rom? Was lernen unsere Juristen heute noch an der Uni? Römisches Recht. Die ganzen militärischen Ordnungen, der Pantheismus und. Es gibt vieles, was wir heute einfach so bei uns haben. Wir kommen aber aus längst vergangenen Epochen. Der Wind, der steht in der hebräischen Sprache für Geist, Geistesströmungen, Ideologien. Johannes 3,18 sagt uns, der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. Jeremia 51, so spricht der Herr, siehe, ich erwecke einen verderbenbringenden Wind gegen Babel und gegen die, welche das Herz meiner Widersacher bewohnen. Ganz deutlich Epheser 4. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Am Ende dieser Welt wird also der Stein, den die Bauleute bekanntlich verworfen haben, diese falschen Winde wegfegen. Alle falschen Lügenlehren werden mit dem Erscheinen Christi vom wahren Berg Zion her ein Ende haben. Römer 9,33 sagt natürlich auch sehr klar, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Oder Jesaja, so spricht Gott, der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Stein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der aufs Festeste gegründet ist. Nun, auch die folgenden Texte möchte ich euch nicht vorenthalten. Wenn ich mir die nämlich wirklich in die Realität umstelle, dann kann ich mir doch ein gewisses Lächeln nicht ganz verkneifen. Psalm 98, die Ströme sollen frohlocken und alle Berge seien fröhlich. Psalm 114, die Berge hüpften wie die Lämmer, die Hügel wie die jungen Schafe. Also wenn ich mich recht erinnere, habe ich noch nie fröhliche Berge gesehen und auch ehrlich gesagt keine hüpfenden. Wir haben also festgestellt, dass Berge, aber auch Wind und Stein symbolhafte Bedeutung haben können. Aus diesem Blickwinkel kann ich jetzt von mir tatsächlich behaupten, dass ich schon Berge versetzt habe. Nicht erschrecken, bitte schön. Ich erzähle euch eine kleine Geschichte. Wir wohnen ja in Mehrenschwand im schönen Aargau. Und jeden Morgen sehe ich direkt vor unserem Haus auf eine wunderschöne Bergkette. Mittendrin ist die Rigi, nebenan die Mieten, und an schönen Tagen sehen wir sogar bis zum Sentis. Nun, meine Nichte, die wohnt in Goldau, direkt unterhalb der Rigi. Und sie jammert immer wieder mal, dass dieser für mich zumindest wunderschöne Berg ihr ständig vor der Sonne stehe. Sie ist auch Adventistin. Und sie zitiert immer mal wieder gerne den folgenden Text. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr doch zu diesem Berge sagen, heb dich dorthin. So wird er sich heben. Und euch wird nichts unmöglich sein. Hat sie jetzt einfach zu wenig Glauben? Sonst hätte sie doch diese Riege schon mit Leichtigkeit versetzt. Oder etwa nicht. Und ich hätte sie dann gerne wahrscheinlich wieder umplatziert und hätte sie mit dem Sentis ausgetauscht, weil ich ab und zu noch etwas Heimweh nach dem Rheintal habe. Also buntes Bergeversetzen würde da gespielt. Nichts von alledem ist je passiert. Und ich weiß auch von keiner einzigen Landkarte, die man je hätte umzeichnen müssen, weil jemand je durch Glauben einen Berg versetzt hätte. Und doch behaupte ich, ich hätte schon Berge versetzt. Wie das? Nun, wenn ich an meine ursprüngliche römisch-katholische Religion denke und sie als Lehre, besser gesagt eben als Berg symbolisiere, dann habe ich doch tatsächlich größere und auch kleinere Berge durch meinen neuen Glauben an die wahre Lehre vom Berg Zion versetzen können. Nun, dort, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und genauso müssen wir die Symbole verstehen. Wenn es die eine echte biblische Wahrheit als Berg Zion symbolisiert gibt, dann wird es auch unweigerlich Gegenberge geben, falsche Berge oder eben falsche Lehren, Lügenberge. Macht das jetzt nicht viel mehr Sinn? Dann bekommen nämlich auch die Berge, die Lukas im 23. Kapitel erwähnt, einen völlig neuen Inhalt. Lesen wir. Lukas 23. Dann werden sie anfangen zu sagen zu den Bergen, fallt über uns, und zu den Hügeln, bedeckt uns. Auch im Alten Testament gibt es eine sehr verwandte Stelle in Hosea. Die Höhen zu Aven sind verwüstet, auf denen sich Israel versündigte. Disteln und Dornen wachsen auf ihren Altären. Und sie werden sagen, ihr Berge bedeckt uns und ihr Hügel fallt über uns. Nun, dieser Text erinnert wahrscheinlich einige sehr stark an das sechste Siegel der Offenbarung, wo es heißt, der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihrem Ort. Und die Könige auf Erden und die Großen, die Obersten, die Reichen, die Gewaltigen, Sklaven und alle Freien, sie verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns. Und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen, der große Tag ihres Zorns. Und wer kann bestehen? Ganz am Schluss dieser Zeit, da werden die Menschen sich an ihre eigenen Erlöser wenden, damit sie sich schützen vor dem großen Tag Gottes. Das sind die Berge, die sie anflehen, über sich zu fallen. Nun, keine Angst, ich werde mich hüten, alle diese Texte heute Morgen noch zu erklären. Die stecken voller Symbole. Aber überlegt vielleicht mal in einer ruhigen Minute, ob die Berge in Offenbarung 17, wo die Hure eben auch auf diesen ominösen sieben Bergen sitzt, wirklich die sieben realen Hügel Roms sind? Ich war ja längere Zeit jetzt gerade in Rom und ich sage euch, diese sieben Hügel noch zu finden, ist fast unmöglich. Aber egal. Interessanterweise ist für uns alle aber ganz klar, dass die Hure ein Symbol sein muss, wenn sie wirklich auf sieben Bergen sitzen muss. Ein Symbol auf einer Realität. Ist das wirklich schlüssig? Ich lasse das einfach mal so stehen. Zum Schluss aber möchte ich jetzt nochmals auf den einzig wahren Berg Zion hinweisen und mit Jesaja 2, Vers 3 diese Stunde auch abschließen. Viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Amen.